Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3297. Sendung. Die Germanen und das Meer. Eine Seereise zu Göttern, Zwergen und weisen Frauen. So ist dieses Hafenkonzert überschrieben. Schön, dass Sie mitsegeln. Mein Name ist Jan Graf. Moin. Im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 geht es heute um das Meer in der Mythologie unserer heidnischen Vorfahren. Wichtigste, da vollständigste Darstellung der germanischen Mythologie liefert die Edda, eine Sammlung isländischer Handschriften aus dem 13. Jahrhundert. Darin finden sich Lieder, deren Alter und Herkunft ungewiss sind. Und darin findet sich die als Lehrbuch für Dichter angelegte Darstellung der Mythologie in Prosa, verfasst vom isländischen Gelehrten und Politiker Snorri Sturluson. Ein wichtiges Dokument, doch es bleibt fraglich, wie echt heidnisch die Überlieferung wirklich ist. Island war seit mehr als 2 Jahrhunderten christlich, als die Edda entstand, und es ist fraglich, in welchem Maße unsere Vorfahren südlich von Nord- und Ostsee die Vorstellungen der nördlichen Verwandten teilten. Wo in den Trümmern unserer südgermanischen Zeugnisse Spuren liegen, die zu den eddischen Beschreibungen passen, werden wir sie daher auflesen. Fündig werden wir zum Beispiel im Wessobrunner Gebet, entstanden im bayerischen Kloster Wessobrunn im 9. Jahrhundert. Ein christliches Schöpfungsgedicht in althochdeutscher Sprache, darin jedoch einige Formulierungen, die älter sein könnten, darauf deutet hin, dass sie in altertümlichen Stabreimen abgefasst sind.
Dat ero nivas noch ufimil, no paum no perik nivas. No stero, no heinig, no suna, ni skain, no mano, ni liuta, no der mareo seo.
Dass es die Erde nicht gab, noch den Himmel, dass es noch keinen Baum und keine Berge gab, nicht ein einziger Stern, weder die Sonne schien, noch der Mond leuchtete, noch die glänzende See. Ähnlich schildert auch die Edda den Zustand der Welt vor ihrer Erschaffung. Ginnungagap heißt die große kosmische Leere. Aus dem Norden schiebt sich das Eis Niflheims heran, im Süden knistert das Feuer Muspelheims. In Ginnungagap stoßen Wärme und Kälte aufeinander. Das Eis schmilzt. Aus dem Schmelzwasser entsteht der Riese Ymir. Die Urkuh Audumbla nährt den Riesen. Und sie leckt aus dem salzigen Eis einen Mann frei, der Buri heißt. Buri wird sich mit Bestla verheiraten, der Tochter Bölforns. Ihrer Verbindung werden die Götter Odin, Willi und Ve entspringen.
Es ist keine Kosmogonie hier, sondern wir haben es natürlich mit einer Anthropogonie zu tun, also mit der Entstehung der Wesen, der Menschen überhaupt, nicht? Und diese Dreiheit dann, Buri und seine Söhne dann, diese drei Söhne, die also die drei ersten Götter sind, Odin, Willi und Ve, dieses Verhältnis zueinander von Ymir und Buri und Odin, Willi und Ve, das war schon wahrscheinlich den Verfassern der Edda nicht mehr richtig klar, was sich da abgespielt hat. Die haben Mythenreste zusammengefügt, die so, wie es da steht, nicht mit dieser Urkuh, wo kommt denn die her, nicht? Macht das ja nicht direkt logischen Sinn jetzt. Aber es ist eben nicht Logik, sondern es ist Mythos. Und das sind Bilder und die hat man versucht irgendwie in einen, ja, wenigstens literarischen Zusammenhang zu bringen.
Dr. Rudolf Simek, Professor für ältere Germanistik an der Universität Bonn und unser Begleiter auf der Seereise ins germanische Altertum. Aus der salzigen See kommen die Wesen also, Riesen zunächst, dann Götter. Und vor dem Beginn der Welt werden diese Götter den Riesen Ymir zerhacken und so die Dinge ordnen. Odin, Willi und Ve, von Riesen gezeugt, werden sie selbst zu Schöpfern. Aus Ymirs Knochen machen sie die Berge, aus seinem Schädel formen sie das Himmelsgewölbe und die See, die das Land umgibt, ist geschaffen aus Ymirs Blut. Aus den Wimpern des Urriesen aber bauen sie Midgard, im althochdeutschen Mittilagard genannt, die Wohnstadt der künftigen Menschen.
Dieses Bild gibt's sehr wohl schon lange vor der Edda im Christentum. Und zwar in diesem Mikrokosmos-Makrokosmos-Bild, wo immer wieder gesagt wird, warum ist denn die Welt so, wie sie ist? Warum ist die Erde eine Kugel? Weil der menschliche Schädel eine Kugel ist. Oder vielleicht nicht weil, aber der menschliche Schädel in seiner Kugelform entspricht der Kugelform der Erde. Und so entsprechen auf seinem Kopf die Haare den Wäldern und so entsprechen die Flüsse den Adern. Das steht schon lange vor der Abfassung der Edda in theologischen Handbüchern, weil man versucht, mit diesem Bild klarzumachen, wie hängt die ganze Schöpfung zusammen? Wie hängt der Mensch als Geschöpf mit der Erde als Schöpfung zusammen?
Die mittelalterliche Wiedergabe färbt die alten germanischen Mythen also bereits christlich. Und so erinnert auch das erste Menschenpaar an die Bibel. Ask und Embla heißen die ersten Menschen der eddischen Überlieferung mit gleichem Anlaut wie Adam und Eva. Zunächst sind es zwei Bäume am Strand, der Mann eine Esche, also Ask, die Frau ein weicheres Gehölz vermutlich, Embla. Odin, gemeinsam mit den Göttern Höni und Lodur, wird ihnen Atem, Seele und Wärme geben. Der Anfang unserer Geschichte liegt im und am salzigen Meer. Die Germanen und das Meer, unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Von unseren heidnischen Vorfahren ist ja berichtet, dass Frauen dort in besonderem Ansehen standen. Stämme und Bräuche des waldreichen, nebligen Landes jenseits der Grenzen des römischen Imperiums beschrieb im Jahre 98 nach Christi Geburt der römische Geschichtsschreiber Tacitus. In Kapitel 8 seiner Germania steht:
In esse quin etiam sanctum aliquid et providum putant. Nec aut consilia earum aspernantur, aut responsa nec legunt. Vidimus sub divo Vespasiano, veledam dio apud plerosque numinis loco habitam.
Ja, die Germanen meinen sogar, den Frauen sei eine gewisse Heiligkeit und eine seherische Gabe eigen. Und so verschmähen sie weder ihren Rat, noch verachten sie den erteilten Bescheid. Wir haben unter dem göttlichen Vespasian die Veleda gesehen, die lange Zeit bei nicht wenigen Germanen als göttliches Wesen anerkannt war. Zahlreiche weissagende Frauen kennt unsere Überlieferung. Da sind die Nornen der Edda, die unser Schicksal spinnen. Da sind die Meerwieber des deutschen Nibelungenliedes, die den Untergang der Burgunden voraussagen. Aus dem römisch besetzten Teil Germaniens sind uns in Stein gehauene Matronenbildnisse geblieben, jeweils zu dritt auftretende Frauen, denen geopfert wurde und die um Fruchtbarkeit, Glück, Schutz gebeten wurden. Wie Hagens Meerweiber am Fluss sitzen, wie die Nornen am Brunnen sitzen, so sind auch die Matronen eng mit dem Wasser verbunden.
Gerade bei den Matronen manifestiert sich es in den Namen. Diese Matronen haben ja alle Namen und die meisten dieser Namen haben einen lokalen Bezug. Viele dieser Ortsnamen, die da vorkommen, können wir heute noch mit Orten in der Eifel oder westlich des Rheins jedenfalls identifizieren. Aber dann gibt es eben sehr viele, die sich auf Wasserläufe beziehen. Die Matrone, Rena, Hähne, die werden sogar mit RH damals schon geschrieben, nicht? Also die rheinischen Matronen oder die Aumener Hähne, die zur Aumenau gehören, oder die Wackerlinehe, die zu dem Fluss Waal gehören, oder die Nersihähne, alle die beziehen sich auf Flussläufe. Und dann gibt es auch noch welche wie die Wattwie, die sind einfach die Wassergottheiten.
Uns viel bekannter als die rheinischen Matronen sind die Walküren, vor allem durch Richard Wagner, der sie zu gewaltigen kriegerischen Überfrauen in lautstarkem Ritt verzehrte. In der nordischen Überlieferung handelt es sich bei ihnen um dienstbare Geister, die im Gefolge Odins die Seelen der Gefallenen vom Schlachtfeld nach Valhalla führen. Sagen gibt es von Walküren, die sich in Schwäne verwandeln. Wir erzählen uns von Männern, die Frauen an sich binden, indem sie deren Federkleid rauben. Nornen, Matronen, Walküren, Folgegeister. Als Überbegriff für diese und weitere weibliche Figuren taucht in der nordischen Literatur das Wort Diesen auf. Die althochdeutsche Entsprechung lautet Idisi, im Sinne von verehrungswürdige Frauen. Im 9. oder 10. Jahrhundert nach Christi Geburt heißt es im ersten Merseburger Zauberspruch:
Aeris sasun idisi, sasun hera duoder. Suma habt heptidun, suma herilesidun. Suma klubodun umdi kunjuvidi. Inspring habt bandun, inva vigandun.
Einst saßen die Idisen, sie saßen hier und dort. Einige hefteten, einige hemmten das Heer, einige glaubten an den Fesseln. Entspringe den Fesseln, entweiche den Feinden. Sie sagen weiß, sie bestimmen unser Schicksal, sie führen Seelen, sie helfen, hüten und strafen. Weibliche Gestalten, Gottheiten, Geister tauchen zahlreich auf in den Zeugnissen des germanischen Altertums und sie sind auffallend häufig mit dem nassen Element verbunden. Die Germanen und das Meer. Mehr zum Thema gleich im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Drei Totenreiche kennt die altisländische Edda. Am bekanntesten sicher ist Valhalla. Dort kehren die ein, die im Kampf fallen. Ihre Seelen wählen Odin und Freya. Walküren geleiten sie vom Schlachtfeld in das begehrte Kriegerparadies. Ein weiteres Reich ist Hel. Hier landen jene, die an Altersschwäche oder Krankheit sterben oder verunfallen. Wenn es heute bei uns im Hamburger Hafenkonzert um die Germanen und das Meer geht, dann interessiert uns das Reich der Ran. Ran ist Gemahlin des Meerriesen Ögiers. Ihr fallen all jene anheim, die ertrinken.
Der Name bedeutet ja Raub. Und wenn man sich die ältesten Belege dafür in der Skaldendichtung anschaut, dann heißt es, der Ran in die Hände fallen, heißt jemand ertrinkt. Deswegen ist dann das Reich der Ran, ist das Reich der am Meer Ertrunkenen, also ein Jenseits, ein Totenreich auf jeden Fall.
Im ersten Lied von Helgi dem Hundingstöter hören wir von der Ran. Helgi befindet sich in schwerer See, bekommt aber Beistand von der Walküre Sigrun.
So war's zu hören, da hart sich stießen die kühlen Wellen und die langen Kiele, als ob Berg oder Brandung brechen wollten. Helgi hieß das Hochsegel aufziehen, als wieder Wogen da Woge schlug und die tobende Tochter Ögiers die starren Rosse zu stürzen gedachte. Aber Sigrun kam kühn aus den Wolken und schützte sie selber und ihre Schiffe. Kräftig riss sich der Ran aus der Hand des Königs Langschiff bei Gnibalundre.
Da ist also auch von einer Tochter Ögiers die Rede. Laut isländischer Überlieferung hat Ran mit ihrem Gatten 9 Töchter. Und die können auch ganz anders.
Diese Töchter sind eigentlich die Wellen. Und diese Wellen können dann auftauchen eben in poetischen Bildern. Wenn man sich diese Wellen als Frauen vorstellt, die ja den Seefahrer auch grüßen oder ihn vielleicht sogar beschützen, aber trotzdem, das Meer hat eben zwei Seiten. Das Meer ist wunderbar, wenn man es befährt. Es kann wunderschön sein, aber es ist immer auch ein bisschen gefährlich natürlich. Und das kommt in diesem Bild von Ran und ihren Töchtern heraus.
Von Ran hören wir nur aus den Liedern der nordischen Skalden. Ob und wie sich unsere Vorfahren bei uns in Südgermanien ein unterseeisches Totenreich gedacht haben, weiß niemand. Andere Wesen, die uns unter Wasser ziehen wollen, Nixen, Nex, Wassermänner, Meermänner und so weiter, kennen unsere Sagen und Lieder bis heute. Goethe besingt die lockende wie todbringende Macht des Wassers in seiner Ballade vom Fischer mit seinem Schlussvers, halb zog sie ihn, halb sank er hin. Und ward nicht mehr gesehen. Unsere Liederbücher kennen verschiedene Varianten des Lieds vom Wassermann. In Ostpreußen klang es so.
Es freit ein wilder Wassermann von dem Berge bis über die See. Er freite nach der Königin von Mohrenland, nach der schönen Dorothee. Er ließ ihr eine goldne Brücke bauen, von dem Berge bis über die See. Darauf sie sollt spazieren gehen, die schöne Dorothee. Sie spazierte die Brücke wohl auf und ab, von dem Berge bis über die See, bis dass er sie in das Wasser nahm, die schöne Dorothee.
Des Gottes Thors Zeichen ist der Hammer. Wenn er damit auf den Amboss schlägt, blitzt und donnert es. Er ist von ungeheurer Kraft. Die braucht er auch, denn er muss im Osten mit seinem Hammer die Riesen erschlagen, die die Menschen in Midgard und gar die Götter in Asgard bedrohen. Thor, der Beschützer. Als die Germanen im 4. Jahrhundert die 7-Tage-Woche von den Römern übernahmen, da machten sie den 5. Tag der Woche, den Tag des Jupiters, zum Tag des Tors. Diesem wie jenem kommen ja Blitze als Attribut zu. Tor heißt bei uns im Süden Germaniens Donar. Der skandinavische Thorsdag ist unser Donnerstag. Donar oder Tor, ein Wesen, das viel vermag. Aber auch er trifft seinen Meister. In der Edda steht, dass Thor auf seiner Wanderung eines Tages in der Burg von Utgard Loki einkehrt. Ein riesischer Zauberkönig, der den göttlichen Riesentöter auf einen Wettstreit einlädt. Thor, ein äußerst geübter Trinker, soll ein Trinkhorn mit einem Zug leeren.
Thor sah sich das Horn an. Es schien ihm nicht zu groß, obwohl ziemlich lang. Er fing an zu trinken und schlang gewaltig. Als ihm aber der Atem ausging, setzte er das Horn ab und sah zu, wie viel Trank noch übrig sei. Da schien es ihm ein kleiner Betrag. Da sprach Utgard Loki: Es ist nun offenbar, dass deine Macht nicht so groß ist, als wir dachten.
Dreimal setzt er an, doch er vermag nicht, das Horn zu leeren. Thor, der stärkste aller Götter, macht sich zum Gespött der Riesen.
Wir erfahren erst später in der Auflösung dieses Rätsels, dass Thor schon große Schlucke aus diesem Horn gemacht hat, aber das andere Ende hat sich im Nebel draußen verloren und liegt im Weltmeer. Und durch sein Ansetzen, das dreimalige Ansetzen, ist jedes Mal Ebbe entstanden im Meer. Und so ist Ebbe und Flut in die Welt gekommen.
Unser Wattenmeer, die Tide in der Unterelbe, all das gäbe es also nicht ohne Thors Wettkampf bei Utgard Loki. Mythos erklärt Welt.
Und auch die anderen Aufgaben, die Thor da erfüllen muss. Er ringt zum Beispiel mit der alten Amme des Riesen und kann die nicht besiegen. Er kann sie nicht werfen in einem Ringkampf. Warum nicht? Weil es stellt sich heraus, dass diese Ami Elli heißt und Elli heißt das Alter. Und niemand kann das Alter besiegen, auch die Götter nicht. Und die dritte dieser Aufgabe, da sind wir jetzt bei der Midgard-Schlange, ist, dass er, Herr Riese sagt, ja, wenn du sonst nichts kannst, dann heb bitte wenigstens meine Katze da vom Boden auf. Und Thor bückt sich nach dieser Katze und dann gelingt es ihm, indem er sich mit seiner ganzen göttlichen Kraft streckt nach oben, dass sie eine Pfote vom Boden hebt. Und da sagt der Riese, das gilt nicht, als Katze aufheben, wenn sie nur eine Pfote vom Boden hebt. Aber auch hier ist die Auflösung, eigentlich ist diese Katze die Midgard-Schlange. Natürlich, die geht um die ganze Welt und da ist kein Wunder, dass er sie nicht sehr hochheben kann.
Am Ende wird der Zauberriese Utgard Loki verraten, wie er Thor mit List getäuscht hat. Thor wird sich vornehmen, der Midgard-Schlange noch einmal zu begegnen. Und auch von diesem erneuten Aufeinandertreffen werden wir sprechen in diesem Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 geht es heute um das Meer und die Germanen. Sie hörten ja bereits hier von dem Totenreich der Rahn, in dem die Ertrunkenen wohnen. Kein verlockender Platz, gewiss, doch nichts verkörpert in der Schriftensammlung der Edda die schreckliche Seite des Meeres eindrücklicher als ein anderes Wesen, nämlich die Midgard-Schlange. Ein Wurm auf dem Grunde des Meeres. Er legt sich einmal um die ganze vom Menschen bewohnte Welt. Ein Monster, gezeugt von Loki, dem Gott der List und des Trugs. Ein uralter, gut bezeugter Mythos erzählt die Geschichte vom Fischzug des Gottes Thor.
Also die Geschichte, wie Thor die Midgard-Schlange angelt, während er mit einem Riesen zum Fischen hinausrudert und dabei einen Wal fängt, so mit der Angelleine, das kann man sich nur bei einem Riesen und einem Gott vorstellen, eigentlich von den Größenverhältnissen, nicht? Aber dann angelt oder ködert Thor mit einem Stierschädel auch die Midgard-Schlange.
Tapfer zog Thor, der Gewaltige, den schimmernden Giftwurm zum Schiffsrand auf. Das hässliche Haupt mit dem Hammer traf er, das Felsenfeste dem Freunde des Wolfes. Felsen krachten, Klüfte heulten, die alte Erde fuhr ächzend zusammen. Da senkte sich der Fisch in die See.
So kräftig zieht Thor, dass seine Füße durch den Boden des Bootes brechen. In einer anderen Überlieferung schneidet sein riesischer Begleiter aus Angst vor dem Wurm die Angelsehne durch. Ob Thor das verschwindende Monster mit seinem Hammerwurf tötet bleibt offen. Vermutlich aber nicht, denn am jüngsten Tag wird es wieder auftauchen, wenn der Ozean die Erde verschlingt. Von der Midgard-Schlange berichtet so nur die isländische Überlieferung. Darstellungen von Thors Fischzug begegnen auch auf alten Bildsteinen in Skandinavien. Die deutsche Überlieferung kennt auch so ein Monster im Meer. Konrad von Megenberg, süddeutscher Kleriker des 14. Jahrhunderts, Autor des Buches von der Natur. Er hat in diesem Buch von einem Fisch namens Celebrant berichtet.
Dass es eine alte Thürsenmär, also ein Riesenmärchen gäbe, wonach der Fisch Celebrant draußen im Weltmeer dafür verantwortlich sei, dass es Erdbeben gibt. Also wenn sich dieser Fisch, dieser riesige Fisch draußen im Weltmeer, im Ozean bewegt, dann entstehen Erdbeben. Und das ist sicherlich nicht irgendein Fisch, trotz des komischen lateinischen Namens, den er da bekommen hat, sondern das ist sicher ein später Reflex der Midgard-Schlange, den wir da noch haben im 14. Jahrhundert.
Der Bonner Germanist Professor Dr. Rudolf Simek, auch in dieser Stunde des Hamburger Hafenkonzertes unser wissenschaftlicher Begleiter auf unserem Seetörn in die Mythenwelt der Edda. Die Germanen und das Meer ist der Titel dieses Hamburger Hafenkonzertes bei NDR 90,3. Aufrichtigerweise hätten wir es eher nennen müssen, das Meer in der Edda. Die Edda, diese bekannte isländische Textsammlung des 13. Jahrhunderts, sie ist die einzige umfassende germanische Mythensammlung, die uns überliefert ist. Ihr Mitautor und Redakteur Snorri Sturluson legte sie vor, auch um Dichtern seiner bereits christlichen Gegenwart noch einmal das Material zu präsentieren, aus dem sie schöpfen sollten. Sogenannte Kenningar zu beherrschen und kunstvoll zu formen, zeichnete den guten Dichter, den Skalden, aus. Kenningar, also dichterische Umschreibungen, die nur zu entschlüsseln sind durch genaue Kenntnis der überlieferten Mythen, auf die sie sich beziehen. Eine Kenning, die sich auf das Dichten selbst bezieht und wunderbar zu unserem maritimen Fahrwasser heute passt, ist die Formel »Das Fahrzeug der Zwerge« oder »Das Fährgeld der Zwerge«.
Das Fahrzeug der Zwerge bedeutet den Skaldenmäd. Und da fragt man sich natürlich zuerst mit Recht, wieso kann ein Mäd ein Fahrzeug sein? Und dazu muss man den ganzen Mythos erzählen. Dass die Zwerge, diese Zwerge, von denen hier die Rede ist, Fjalla und Gjalla, die haben den weisen Kvasir getötet und aus seinem Blut, versetzt mit Honig, haben sie einen Met gebraut. Und weil der Kvasir so ein weises Wesen war, das die Götter einmal geschaffen hatten, ist dieser Met, den sie da brauen, das Getränk, durch das man zum Dichter wird. Darum heißt es eben Skaldenmet, also der Dichtermet. Und wer immer von diesem Met trinkt, wird zu einem Dichter.
Doch die Zwerge töten einen weiteren Riesen. Gillingr heißt der. Als dessen Sohn Suttung vom Mord am Vater erfährt, ergreift er Fjalla und Gjalla und setzt sie auf einer Felseninsel aus, einer Schäre, die von der Flut überspült wird.
Snorri Sturluson beschreibt in der Heimskringla, dass man Zauberer so ertränkt hätte in das, indem man sie auf eine Schere gesetzt hätte, aber dass man sozusagen sie zur Erpressung verwendet, ich glaube, das findet sich nur hier. Also er gibt den Zwergen die Wahl, sie müssen sich loskaufen von dieser Schere, denn sonst werden sie ganz einfach ertrinken, wenn die Flut kommt. Und die Zwerge geben ihm daraufhin diesen Skaldenmet. Und dann können die Dichter in der metaphorischen Umschreibung sagen, ja, der Skaldenmet ist das Fahrzeug, mit dem, also das Wasserfahrzeug müsste man natürlich korrekt sagen, mit dem die Zwerge von dieser Schere loskommen.
Eine kostbare Beute. Der Riese Suttung wird den Trunk, der die Gabe des Dichtens verleiht, in einem Berg verstecken. Dort wird seine Tochter Gunnlöd ihn bewachen, doch der Hauptgott Odin wird ihn rauben. Und diese Geschichte erzählen wir als nächstes im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Odin, der Vorsitzende des germanischen Pantheons, wie es uns in der Edda begegnet. Bei uns in Südgermanien ist er als Wodan oder Woden überliefert. Als sie die römische Sieben-Tage-Woche übernahmen, widmeten unsere Vorfahren ihm den vierten Tag der Woche, bei den Römern der Tag des Merkur. Als wir Christen wurden, gelang es, die Erinnerung an Wodan im Deutschen zu verdrängen. Wir sagen Mittwoch, doch im Niederländischen Woensdag oder im Englischen Wednesday ist er geblieben, ebenso wie Odin im Skandinavischen Onsdag. Odin, Wodan, wie Merkur ist er stets unterwegs, begierig, Neues zu erfahren und zu lernen. Ein Getränk, gebraut aus dem Blut eines weisen Wesens, ein Met, der dichterische Gabe verleiht, das reizt den Hauptgott. Dieser Skalden-Met namens Odrörir ist aufbewahrt in einem Berg. Die Riesentochter Gunlöd bewacht ihn. Odin lässt ein Loch in den Fels bohren und kriecht als Wurm hinein. 3 Nächte verbringt er mit Gunlöd. Am Ende trinkt er den Met Odrörir, verwandelt sich in einen Adler und fliegt davon. Als er Asgard, das Reich der Götter, also erreicht, spuckt er den Met wieder aus. In der Havamal, also des Hohen Lied in der Liederedda, spricht Odin selbst darüber.
Gunlöd schenkte mir auf goldenem Sessel einen Trunk des teuren Mets. Übel vergolten habe ich gleichwohl ihrem heiligen Herzen, ihrer glühenden Gunst. Ratamund ließ sich den Weg mir räumen und den Berg durchbohren. In der Mitte schritt ich zwischen Riesensteigen und hielt mein Haupt der Gefahr hin. Schlauer Verwandlungen Furcht erwarb ich, wenig misslingt dem Listigen. Denn Ödria ist aufgestiegen zur weitbewohnten Erde.
So kommt die Dichtkunst also zu Göttern und Menschen. Eines der Merkmale eines guten Dichters ist, dass er schöne Umschreibungen findet für gewöhnliche Gegenstände. Kenningar heißen diese Bilder bei den nordischen Skalden. Unser Gesprächspartner, der Bonner Germanist Rudolf Siemek, selbst passionierter Segler, schätzt insbesondere die Schiffskenningar der nordischen Dichter.
Viele dieser Schiffskenningar beruhen auch auf Kenningar für Meer. Und auch da gibt es schöne Kenningar, zum Beispiel also Skerjafolda, das Land der Scheren. Es gibt ein wunderbares Bild, da kann man sich, wenn man im schwedischen oder norwegischen Scherengarten sich vorstellt, dass das ein Land ist, das hier ruhig liegt mit den kleinen Scheren, die herauskommen, dann ist das Land der Scheren. Das ist aber das Meer. Und wenn dann der Dichter sagt von einem Schiff, der Ski des Lands der Scheren, dann ist das so eine erweiterte Kenning. Und das ist das Schiff natürlich. Ein Ski, den man auf diesem Land verwendet, das muss ein Schiff sein. Aber es gibt viel einfachere, nicht? Also der Sotijörmungrunda, der Hengst des riesigen Grundes. Der riesige Grund ist das Weltmeer und der Hengst dieses Weltmeers ist natürlich auch ein Schiff. Oder einen sehr poetischen Ausdruck finde ich, also Walrus Walheims, der Falke des kühlen Heims, der kühlen Welt. Die kühle Welt ist natürlich das Meer und der Falke des Meers ist ein Schiff. Auch da haben wir ein wunderbares Bild für ein dahinrauschendes Segelschiff, nicht? Also da muss man richtig an ein schnell segelndes Wikingerschiff geradezu denken.
Maritime Kenninger. Vielleicht erdichtet unter Einfluss Odrörirs, des Dichtermets, den Odin gebracht hat. Übrigens war Odin so voll von dem Skaldenmet, bevor er ihn in Asgard wieder ausspucken konnte, da entwich ihm auch hinten etwas. Das ist laut Edda der Teil, von dem die schlechten Dichter genossen haben. Das Meer in der Mythologie der Germanen beschäftigt uns heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und da wird es jetzt Zeit, dass der Name Njördr fällt. In der Edda erscheint er als Meeresgott. Snorri Sturluson schreibt in seiner Gylfaginning über Njördr:
Er bewohnt im Himmel die Städte, welche Noatun heißt. Er beherrscht den Gang des Windes und stillt Meer und Feuer. Ihn ruft man zur See und bei der Fischerei an.
Noatun, das bedeutet so viel wie Schiffsplatz. Sehr häufig wird dieser Gott Njördr allerdings nicht erwähnt in den alten Schriften. Er muss sich die Rolle des germanischen Poseidons zudem mit dem freundlichen Meerriesen Ögir teilen, dessen Frau Ran die Ertrunkenen zu sich nimmt und dessen Töchter die Wellen sind. Dennoch ist heute viel von Njörd die Rede. Er weckt die Lust am Spekulieren. Der Grund? Mehr als ein Jahrtausend vor Abfassung der isländischen Edda taucht in der Schrift Germania des römischen Gelehrten Tacitus eine Göttin namens Nertus auf.
Nec quicquam notabile in singulis, nisi quod in commune nertum.
Bei den einzelnen Stämmen ist nichts Besonderes zu vermerken, abgesehen davon, dass sie gemeinsam die Nertus, das ist die Mutter Erde, verehren und glauben, sie nehme am Leben der Menschen teil und komme zu den Stämmen gefahren. Auf einer Insel im Ozean steht ein heiliger Hain und in ihm befindet sich, mit einem Tuche zugedeckt, ein geweihter Wagen. Nur der Priester darf ihn berühren. Er merkt es, wenn sich die Göttin in dem Heiligtum eingefunden hat und geleitet sie unter vielen Ehrenbezeugungen, wenn sie, von Kühen gezogen, durch das Land fährt. Dann werden Wagen und Decke und, wenn man dem Glauben schenken will, die Gottheit selbst in einem versteckt gelegenen See abgewaschen. Hilfsdienste leisten dabei Sklaven, die alsbald derselbe See verschlingt.
Quos statim idem lacus haurit.
Die weibliche Gottheit Nertus, mit feuchter Wohnstätte immerhin, ragt sie als männlicher Seegott Njördr wieder aus dem Dunkel unseres Altertums auf? Die Ähnlichkeit des Namens ist nicht zu leugnen.
Es gibt einen ähnlichen Klang und wir sind nicht die Ersten, dem das aufgefallen ist. Wir haben natürlich ein Problem, dass diese Göttin, die allerdings einen Nertus, also eine männliche Endung trägt, was es ein bisschen eigentümlich macht, und der männliche Gott Njördr in der Edda, die liegen 1200 Jahre auseinander. Damit habe ich mein Problem, das gebe ich gerne zu. Trotzdem ist das natürlich eine interessante Parallele, dass die zwei etymologisch zusammenhängen. Also man muss mit dieser Gleichsetzung ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem ist das Bild von der Nertus mit diesem Umzug auf einem von Kühen gezogenen Wagen und dass dann dieser Wagen und die Göttin gewaschen wird von Sklaven, die danach ertränkt werden, ist natürlich ein bei Tacitus schon sehr beeindruckendes Bild, das nicht nur die Forschung, sondern auch die Fantasie der Menschen sehr beflügelt hat in den letzten Hunderten von Jahren.
Die Fahrt ins germanische Altertum führt durch dicken Nebel. Schemen und Silhouetten tauchen auf. Wo lag die Insel der Nertus, die als Mutter Erde verehrt wurde? Das dänische Seeland wird diskutiert, die norwegische Westküste ebenso wie unser deutsches Rügen. Sicher wissen werden wir es nie. Die Germanen und das Meer. Lassen Sie uns an den Anfang dieses Hamburger Hafenkonzertes zurückschauen. Da ging es doch um die Entstehung der Welt, als laut isländischer Überlieferung das Feuer Muspelheims das Eis Niflheims schmolz. Muspel, was das Wort bedeutet, ist nicht sicher. Aber es ist alt. Die altdeutsche Überlieferung kennt es, hat es den Skandinaviern vermutlich erst gestiftet. Dieses Muspel soll nun auch am Ende eine Rolle spielen. Muspeli nennt das Wessobrunner Gebet aus dem 9. Jahrhundert nämlich ein Katastrophengeschehen am Ende unserer Zeit.
So in Prinans die Perga, boom ni kistentit, enigin erdu a atruknet.
Dann brennen die Berge, kein einziger Baum bleibt stehen auf der Erde, die Wasser trocknen aus. Das Moor verschlingt sich. Die Flammen verbrennen den Himmel, der Mond fällt herunter, es brennt Mittelgard. Kein Stein bleibt bestehen, wenn der Sühnetag ins Land zieht. Er kommt mit Feuer, sucht die Menschen auf. Da kann kein Verwandter dem anderen helfen vor dem Muspeli. Unsere Vorfahren glaubten, dass ihr Schicksal vorbestimmt sei. Als Hagen von Tronje von den Meerwiebern erfährt, dass die Burgunden an Etzels Hof untergehen werden, da unternimmt er nichts, um sich diesem zu entziehen. Auch die Götter sind ihrem vorgezeichneten Schicksal unterworfen. In der isländischen Überlieferung werden Muspels Söhne von Süden kommen und sie töten. Ragnarök heißt diese Endzeit in der Edda. Das Götterschicksal leitet ein verheerender Winter ein. Dann wird der Riese Surtur mit dem Flammenschwert die Welt versengen. Die Midgard-Schlange wird Thor töten, sich rühren und die Erde im Ozean versinken lassen. Der Fenris-Wolf wird Odin töten und die Sonne verdüstern. In der Seherin Weissagung steht:
Unerhörtes ereignet sich. Großer Ehrbruch. Beilalter, Schwertalter, wo Schilde krachen. Windzeit, Wolfszeit, eh die Welt zerstürzt. Muspels Söhne spielen. Der Mittelstamm entzündet sich beim gellenden Ruf des Gjallarhorns. Ins erhobene Horn bläst Heimdall laut. Odin murmelt mit Mimirs Haupt. Hrym fährt von Osten und hebt den Schild. Jörmungandr wälzt sich im Jötunmute. Der Wurm schlägt die Flut, der Adler facht, Leichen zerreißt er. Los wird Nagelfahr.
Nagelfahr, so heißt das unheilvolle Schiff, das nun flott wird und aus dem Süden heranfährt.
Das kommt am Ende aller Zeiten, wird von Loki gesteuert und bringt die Feuerriesen, die also den Weltenbrand zu den Ragnarök hervorrufen. Aber dieses Totenschiff, und der Name Naufar heißt eigentlich Totenschiff, erklärt er volksetymologisch mit Nagelfar, also mit den Nägeln, die bei den Toten nachwachsen und die man deswegen abschneiden soll, weil der Teufel aus diesen nachgewachsenen Nägeln dieses Schiff baut. Und je länger das man da hinauszögert, desto länger dauert es noch bis zum jüngsten Tag.
Nur eines von vielen maritimen Kapiteln in der Mythologie unserer Vorfahren. Die Germanen und das Meer, das war das Thema heute im Hamburger Hafenkonzert. Herzlichen Dank an unseren wissenschaftlichen Gesprächspartner Dr. Rudolf Simek, Professor für ältere Germanistik an der Uni in Bonn. Dank auch für eingelesene Zitate an die Kollegen Daniel Kaiser und Jan Wulff. Soweit für heute. Tschüss und danke fürs Zuhören und immer schön die Fingernägel schneiden, sagt Jan Graf.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.